die Leute, die aktiv mit Einzelaktien zocken, also sehr oft ihre Depots drehen, immer versuchen, the next best thing, die heißeste Aktie zu finden, dass die geringere Renditen haben als diejenigen, die einfach Buy and Hold machen. Nicht versuchen, die eine super coole Aktie zu finden, sondern erst einmal in den Gesamtmarkt einsteigen und dann Schritt für Schritt optimieren.
Sound of Business mit Host Christoph Hahn und
Larissa Krawitz.
Das Unternehmen heißt
Investorella.
Und dort machen Sie
Finanzbildungsworkshops und Kurse für Frauen.
Hallo Larissa, schön, dass du bei Sound of Business dabei bist.
Hi Christoph, danke sehr für die Einladung.
Es heißt ja, über Geld spricht man nicht oder manche Menschen sagen das. Du lebst das ganz anders. Wir machen heute natürlich auch das Gegenteil, wir sprechen darüber. Warum hast du denn dir das zur Mission gemacht, Menschen zu lernen, wie man investieren kann?
Also ich würde sagen, ich habe es mir nicht zur Mission gemacht. Diese Mission hat mich gefunden, weil mir eines Tages im Büro ein bisschen fad war. Ich hatte einen sehr, sehr tollen Job und alles, aber ich komme aus einer Unternehmerfamilie und war doch das Unternehmertum gewohnt, immer neue Herausforderungen zu haben, wenn man neue Ideen hat, dass man sie dann umsetzt, dass man schaut, was geht nicht. Und ich dachte mir an dem Tag, es ist eigentlich schade, weil ich war lange in der Finanzindustrie, dass ich bei so vielen Veranstaltungen die einzige Frau war. Das war ich nicht gewohnt aus meiner Jugend. In den frühen 2000er Jahren habe ich im Aktienhandel gearbeitet. Und da bin ich auf Veranstaltungen gegangen, fast nur Männer, da gehe ich rein, dann sehe ich vielleicht eine Frau am anderen Ende des Raumes und dann schaut man sich so an, hey, du bist eine andere Frau, cool. In einem Unternehmen hatte ich meine eigene Toilette, weil ich die einzige Frau im ganzen Unternehmen war. Und ich dachte mir, es ist so schade, dass sich Frauen für das Thema scheinbar kaum interessieren, gerade unter diesem Vorsorgeaspekt. Man muss auch bedenken, es war gerade die Zeit, wie meine Eltern beide in Pension gegangen, also vor allem meine Mutter schon mit 60 in Pension gegangen ist. Wir waren lange im Ausland, meine Eltern haben viele Pensionsjahre verloren und meine Mutter hat eine relativ kleine Pension. Also das war so der zweite Faktor und da habe ich gedacht, naja, ich mache mal einen Investment-Workshop für Frauen bei mir zu Hause an einem Sonntag auf der L-förmigen Couch, wie man das so kennt, wird sicher lustig. Vielleicht kommen so 5 oder 6 Leute, wird ein cooler Sonntag. Dann habe ich das in eine Facebook-Gruppe gepostet und es haben sich nicht 5 Leute angemeldet, sondern 130 innerhalb der ersten 6 Stunden.
Wahnsinn.
Ja, und da habe ich gedacht, okay, das ist ein Zeichen, wie man das nehmen will, ein Zeichen Gottes, ein Zeichen des Marktes, einfach, dass da eine enorme Nachfrage da ist an Finanzwissen, das vor allem für Frauen aufbereitet ist. Weil gerade wenn man jetzt sich Finanzkurse oder Workshops für Männer anschaut, da geht es oft so um, ja, so machst du schnell Geld, dass du ein heißes Auto hast und solche Sachen. Und bei Frauen sind die Ziele oft anders. Altersvorsorge, Versorgung der Kinder. Und dann habe ich damit angefangen und das hat dann eine Eigendynamik bekommen, kann man sagen.
Und jetzt sehr erfolgreich. Was ich ja spannend finde, ich sage da ganz gerne so Imponiervokabular dazu. Mhm. Ich finde, genau in dem Bereich ist so sehr viel ja fachchinesisch. Ja, manchmal hat man das Gefühl, ja, da werden einfach Wörter hingeworfen und wenn du das Wort nicht verstehst, da bekommst eh schon Angst. Ui, ich lass lieber gleich, weil da muss ich mich ja wirklich viel mehr interessieren für dieses Thema. Ist das vielleicht auch ein bisschen ein Vorurteil, dass man jetzt auch da, ja, wegdiskutieren könnten?
Sagen wir so, das Ganze gibt es schon, weil das Investieren, gerade für die Altersvorsorge oder wenn man sich was aufbauen möchte, Eigenkapital für eine Immobilie, ist eigentlich sehr einfach. Nur, es wird oft viel komplexer transportiert, als es ist. Teilweise ist das zum Beispiel auch bei manchen Finanzdienstleistern im Produktverkauf. Um ein Produkt einfach viel spannender zu machen, werden dann sehr komplexe Begriffe verwendet. Denn natürlich klingt das irgendwie spannender, wenn man sagt, man hat vielleicht einen New Energy oder was weiß ich, Enhanced Energy, was weiß ich, was ETF, anstatt zu sagen, ein Produkt für Energieunternehmen. Also das kommt so ein bisschen dazu. Und ich glaube, ja, dass das viele Leute abschreckt, wenn da komplexe Begriffe verwendet werden. Und das, was ich gerade auch auf Social Media sehe, ist, dass es sehr oft geht um Themen wie zum Beispiel Trading. Und da wird sehr oft mit sehr komplexen Begriffen gearbeitet. Zum Beispiel im Optionsbereich, zum Beispiel Covered Call Strategie oder Cash Secured Put. Die sind in Wahrheit auch sehr einfach. Aber ich glaube, das wird von vielen auch verwendet, damit sie sich besonders gescheit anhören. Ja, aber es stimmt, es schreckt Leute ab. Am Ende des Tages ist es relativ simpel. Man muss auch nicht unbedingt ein Zahlenmensch sein, sondern ein bisschen Basiswissen und dann geht's schon.
Ja, und dieses Basiswissen, ja, das wirst du uns auch heute ein bisschen weitergeben. Davor aber noch eine Frage, wie viel Mut hat es denn für dich damals gebraucht, diesen Schritt auch zu wagen? War da viel Mut dabei, zu sagen, so in einer doch sehr männerdominierten Welt, jetzt bin ich da, ich setze mich durch?
Also meinst du ganz am Anfang, wie ich in der Branche begonnen habe,
genau,
oder die
genau.
Unternehmensgründung?
Wie du überhaupt da dazugekommen bist und das ganze Wissen aufgebaut hast?
Naja, meine Eltern haben beide im Bankenbereich gearbeitet. Das heißt, das war für mich nicht so fremd. Und eigentlich ist das so entstanden, dass ich meine Eltern sehr viele Dinge über ihre Arbeit gefragt habe und dann waren sie genervt von mir. Und dann haben sie gesagt, ich will dir das nicht sagen, das ist Bankgeheimnis. Und dann dachte ich mir, okay, dann bin ich ihnen nachgelaufen und habe gesagt, bitte sag mir das Bankgeheimnis, ich verspreche, ich sage es niemandem weiter. Und bin eigentlich drauf gekommen, naja, der einzige Weg, wirklich das Bankgeheimnis zu lüften, ist, wenn ich selbst einmal in der Branche auch arbeite. Also ich hatte da schon sehr, sehr viel Vorerfahrung, habe mich als Teenager mit den Dingen schon viel beschäftigt, weil das familiär auch gegeben war. Muss man dazu sagen, das heißt, es hat nicht so viel Mut gebraucht, weil es war mir nicht fremd. Also ich kannte das schon von zu Hause. Meine Eltern waren mit sehr vielen Leuten auch befreundet aus dem Bank- und Finanzgeschäft. Also das habe ich schon in der frühen Kindheit mitbekommen. Über Immobilienkäufe, Kredite, Investitionen, Börsengänge und so, das war sehr oft Tischgespräch eben bei meinen Eltern und ihren Freunden, also war das nicht fremd für mich.
Bist du aber auch ein Mensch, der manchmal so dieses Scheitern auch im Kopf gehabt hat, der gesagt hat, was ist, wenn ich scheitere mit etwas, weil viele unserer Hörerinnen und Hörer, die ja vielleicht ihr Unternehmen gründen möchten, die beschäftigen sich auch sehr stark mit diesem Gedanken auch des Scheiterns. Wie gehst du damit um?
Scheitern ist unvermeidbar. Also auch bei mir ist es so, dass nicht alles, was ich gemacht habe, funktioniert hat. Da war ich auch schon bei den Fuck-Up Nights und sogar in einer Fernsehsendung, wie ich das erzählt habe. Wenn man gründet und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass mal die ersten Sachen, die man macht, nicht unbedingt erfolgreich sein, weil auch Unternehmertum muss gelernt sein. Also es gibt manche Menschen, die sind vielleicht geborene Unternehmerinnen oder Unternehmer. Ich glaube aber, dass das etwas ist, das man lernen kann und wenn man ein Unternehmen gründen möchte, auch lernen sollte. Es ist praktisch. Und da kommen Dinge dazu, wie zum Beispiel Marketing, unternehmensinterne Prozesse, dass man sagt, okay, das, was ich meinen Kundinnen und Kunden anbiete, wie wickel ich das ab? Wie gehe ich um mit Mitarbeiterinnen, mit Freelancern, Buchhaltung, steuerliche Belange? Das sind alles Dinge, die man mit der Zeit lernen muss und am Anfang wird man da Fehler machen, das ist ganz klar. Und das Wichtige beim Scheitern ist, es ist gut, wenn man relativ jung beginnt, weil dann ist es nicht so schlimm. Und das erste Mal, dass man irgendwas macht, das nicht funktioniert, ist es natürlich ärgerlich, auch emotional belastend. Aber mit der Zeit, das gehört zum Unternehmertum dazu, dass nicht jedes Projekt, das man startet, auch wirklich funktioniert. Und wichtig ist es da, relativ schnell zu evaluieren, hat das, was ich mache, Sinn oder nicht? Und es kann auch sein, dass man selbst alles richtig macht. Das, was man macht, aber trotzdem nicht funktioniert, weil zum Beispiel der Markt noch nicht reif ist. Also ich habe in meinem Umfeld auch mehrere Leute, die haben das Richtige gemacht, aber 10 Jahre zu früh. Bringt einem auch nichts, außer ziemlich viel Frust. Und man sollte das nicht überbewerten. Am Ende des Tages, jeder Mensch hat sein eigenes Leben und ist stark mit dem eigenen Leben beschäftigt. Und in Wahrheit kümmert es die Leute eh nicht. Wenn man etwas macht, das funktioniert nicht. Manche empfinden vielleicht Schadenfreude, aber am Ende des Tages ist es den Leuten auch relativ wurscht.
Auf der anderen Seite des Scheiterns ist ja auch der Erfolg. Was ist für dich persönlich Erfolg oder wie definierst du Erfolg?
Das ist gar nicht so einfach und da muss man auch immer aufpassen, weil ich arbeite auch viel mit Social Media und auf Social Media ist ja jeder super erfolgreich und all das, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht sich zu sehr vergleicht mit anderen. Und bei mir sind es gewisse persönliche Ziele. Das eine sind natürlich unternehmens- und finanzielle Ziele, dass ich zum Beispiel sage, ein gewisses Umsatzwachstum anstrebe, einen gewissen Unternehmensgewinn anstrebe, aber auch andere Metriken in meinem Unternehmen, wie sehr wächst meine Community. In den Online-Kursen messe ich zum Beispiel, wie lange dauert es, wenn die Leute den Kurs beginnen, bis sie zum Beispiel ihr erstes ETF-Portfolio erstellt haben. Dass ich da quasi schneller werde. Ich merke zum Beispiel auch die Komplexität der Fragen, die kommt. Dann weiß ich, die Basis-Tutorials sind besser geworden, weil jetzt kommen nur mehr die superkomplexen Fragen. Solche Dinge. Und dann natürlich auch Erfolg in anderen Hinsichten. So ein bisschen wie ein Rad, ja, das muss rundrennen, dass man sagt, auch gesundheitliche Themen, familiäre Themen, wie viel Zeit ich mit meinen Kindern verbringen kann, wie viel Zeit ich mir auch frei nehmen kann als Unternehmerin. Das sind einfach sehr viele Metriken und das muss jede Person für sich selbst bestimmen. Also ich würde nicht sagen, dass es äußerliche Erfolgsmetriken gibt. Beziehungsweise die kann man verfolgen, aber ich glaube nicht, dass die besonders glücklich machen.
Gibt es für dich aber auch zu viel Erfolg oder vielleicht gerade in der Finanzwelt einfach viele Menschen, die immer mehr wollen, wo du sagst, das verstehe ich eigentlich nicht?
Ja, das gibt es, definitiv. Es gerade auch in der Finanzwelt, ich sehe das im Finanzgeschäft, in der Immobilienwelt, aber auch im Online-Bereich. Generell sind das ja sehr skalierbare Geschäftsmodelle. Und es gibt viele Menschen, die dann so schnell wie möglich hochskalieren wollen. Aber, und das hat mit einigen Risiken, hängt das zusammen. Das Problem ist aber dann oft, dass diese Menschen sich dann sehr schnell einen goldenen Käfig bauen. Da muss man wirklich aufpassen. Bei denen, die erfolgreich sind, dass sie dann so, oder in so einem goldenen Hamsterrad plötzlich drin sitzen, da muss man eben auch schauen, dass man nicht von der Mission, die man am Anfang hat, abkommt und einfach sagt, okay, es geht nur darum, dass ich diejenige bin in meinem Markt, die am allerschnellsten skaliert. Da muss man wirklich aufpassen. Es heißt nicht, dass schnell skalieren schlecht ist, überhaupt nicht. Das ist super. Nur man muss wirklich schauen, dass man sich dann nicht übernimmt und sich dann selbst in seinem Unternehmen so gewissermaßen einsperrt und die Freude daran verliert. Also ich habe in meinem Umfeld Menschen erlebt, die sehr, sehr erfolgreich waren mit ihren Unternehmen, aber dann plötzlich das Gefühl hatten, ich bin in meinem Unternehmen eingesperrt. Das ist es auch nicht. Und sonst zum Beispiel im Immobilienbereich erlebt man das immer wieder. Ich habe jetzt schon 2 Immobilienzyklen gesehen, also 2007, 2008. Ich habe 2009 sogar beim großen internationalen Immobilienfonds gearbeitet. Also habe ich quasi das Fallout von der Finanzkrise 2008 live miterlebt. In gewissen Bereichen, im Finanzgeschäft weniger, aber im Immobiliengeschäft, Immobilieninvestment ist auch sehr, sehr populär, gibt es bei jedem Zinszyklus Menschen, und jetzt erleben wir das gerade live in Österreich, die halt bei niedrigen Zinsen zu sehr, sehr hohen Preisen enorm viele Immobilien erwerben und dann ab dem Zeitpunkt, wo die Zinsen steigen, kracht das alles zusammen, weil man eben nicht langfristig genug mit den Zinszyklen geplant hat. Also das sehe ich auch. Und das, was jetzt passiert in der Immobilienbranche in Österreich, ist für mich keine Überraschung. 2009, 2010 hatten wir ungefähr das Gleiche auch.
Ja, jetzt sind wir schon sehr beim Thema auch gelandet und holen uns jetzt noch Tipps von dir. Lass uns das mal so ein bisschen aufrollen jetzt. Ja? Beginnen wir vielleicht mal ein bisschen bei den Basics. Wenn ich sage, gut, ich habe mich noch gar nicht so wirklich damit beschäftigt, ja? Sei es als Privatperson, sei es vielleicht als Person, die jetzt auch gründen möchte. Ja? Was sind denn für dich so mal diese Grundlagen, was man sich finanziell mal anschauen sollte überhaupt?
Also wenn man gründet, das Erste, was man auf jeden Fall wissen sollte, ist, man braucht ein Einkommen. Das ist auch in der Startup-Welt, gerade in der Niedrigzinsphase, ist ein bisschen verloren gegangen, auch weil es da einige Mythen gibt von Menschen, die einfach total wild irgendetwas gründen und das wird mega erfolgreich und sie machen das und sie haben am Anfang kein Einkommen etc. Solche Geschichten gibt's. Nur da muss man aufpassen, dass man da nicht so einen sehr starken Survivorship-Bias hat. Also dass man die wilden Geschichten von den Startups sich anhört, die es geschafft haben. Das sind vielleicht 10 aus 100, wenn es hochkommt. Und die anderen 90, die es nicht geschafft haben, haben genauso wilde Geschichten. Und manchmal entscheidet einfach Timing, ob der Markt reif ist oder teilweise. Ich würde nicht sagen Glück, weil Glück entsteht dann oft auch, wenn man sagt, okay, man findet das richtige Netzwerk, man hat ein gutes Gefühl für Product-Market-Fit und diese Dinge. Das, was man auf jeden Fall sich überlegen sollte, ist, was ist mein Runway? Wenn ich zum Beispiel gründe und ich gehe davon aus, dass ich nicht sofort ein Einkommen habe, weil ich vielleicht eine Produktentwicklungsphase habe, dann brauche ich einen gewissen Kapitalstock, zum Beispiel Ersparnisse. Da weiß ich, okay, von diesen Ersparnissen kann ich ein Jahr leben, meine Fixkosten zahlen. In dieser Zeit kann ich mein Produkt entwickeln und vermarkten. Das ist aber schon relativ kurz. Also da ist es ganz wichtig, diesen Runway zu haben. Wenn man den Runway nicht hat, dann ist am besten, man sucht sich externes Investment. Das ist auch ein ganz guter Validierungsschritt, wenn man ein Produkt entwickeln will. Wenn es einfach ist, externes Investment zu bekommen, dann ist das eher ein Zeichen dafür, dass dieses Produkt, dass es dafür einen Markt gibt, dass es dafür Nachfrage gibt, wenn es relativ einfach ist, andere davon zu überzeugen. Hängt aber auch von den Zinszyklen ab. Also Niedrigzinsphase, sehr viel Geld in Startups, jetzt sind die Zinsen höher, ist es wesentlich schwieriger, VC-Funding, Venture Capital zu bekommen. Das ist einmal das Erste. Warum ist das so wichtig? Denn wenn man etwas gründet und glaubt, okay, ich gründe das und entwickle mein Produkt und das wird sich sofort super schnell verkaufen und alles und dann habe ich eh Geld, das kann ein bisschen schwierig werden, also stressig. Anders ist es, wenn man sagt, man hat ein Produkt oder eine Dienstleistung, die sehr einfach zu kreieren ist, wo man schon gleich am Anfang zumindest, auch wenn man jetzt noch nicht positiv ist, gewinntechnisch gesehen, wo man schon einige Cashflows hat, so Geld, die ins Unternehmen reinfließen. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade am Anfang, gerade bei der Gründung. Also ich würde sagen, bitte nicht gründen und glauben, dass sofort der Geldregen kommt. Das, da gibt es schon tendenziell relativ lange Vorlaufzeiten.
Könnte das böse Erwachen kommen.
Ja, das ist wichtig. Und da muss man einfach schauen, okay, wie das eigene Setup ist, auch mit Fixkosten, mit Lebenskosten. Welche Lebenskosten habe ich? Wo kann ich vielleicht ein bisschen zurückschalten am Anfang in der Gründungsphase? Oder was man natürlich auch machen kann, und das finde ich eigentlich ganz gut, ist, dass man sagt, gerade wenn man sich noch nicht so sicher ist, dass man sagt, man arbeitet vielleicht noch Teilzeit und gründet Teilzeit. Je nachdem, wie das ist, dass man sagt, okay, ich habe noch einen Brotjob, meine Fixkosten sind gedeckt und dann gründe ich etwas und dann sehe ich eh, wie schnell es anläuft. Und was viele vergessen, sehe ich immer wieder gerade bei jungen Unternehmerinnen und Unternehmern, ist das Thema Zahlungsziele. 90 Tage, ich glaube, durchschnittliches Zahlungsziel in Österreich, das ist eine sehr, sehr lange Zeit, wenn man als Unternehmerin wenig Geld am Konto hat und dann 90 Tage vielleicht warten muss, bis Kundinnen und Kunden zahlen. Also das ist wichtig, das ist auf jeden Fall zu bedenken. Also Runway beziehungsweise externes Investment, und ja, auch als Gründerin und Gründer muss man sich ein fiktives Gehalt zahlen, also in einer GmbH ein Gehalt oder als Einzelunternehmen nimmt man quasi die Privatentnahmen aus dem Unternehmen. Denn wenn man glaubt, dass man mit kaum Geld leben kann, das kreiert dann so viel Stress, dass man sich nicht auf das Unternehmen fokussieren kann.
Wenn ich gerade jetzt vielleicht noch nicht so weit bin, um zu gründen, aber mir vielleicht Optionen für die Zukunft offen lassen möchte oder einfach, wie du vorher schon gesagt hast, man denkt an die Pension auch da abgesichert zu sein. Was hättest du denn da für Tipps? Was für Schritte könnte man vielleicht heute schon setzen?
Also das, was heutzutage wirklich super ist, gerade in der digitalen Welt, ist, man kann sehr leicht Ideen validieren. Und wenn man irgendwelche Ideen hat, wenn man irgendetwas gründen möchte, dann kann man schon, ohne überhaupt zu sagen, okay, das und das möchte ich jetzt gründen, einfach damit zu beginnen, Ideen zu testen und Ideen zu validieren. Kann man auf Social Media relativ einfach machen. Gestern war ein tolles Beispiel über einen Koch in der Covid-Zeit, der hat irgendwann ein Video über Knoblauchbutter gemacht. Und dieses Video ist total abgegangen. Alle wollten jetzt irgendwas mit Knoblauchbutter essen. Und dann hat er gemacht Chili-Butter und Röstzwiebelbutter, whatever, alle möglichen Arten von Butter. Und er hat eben gesehen, dass die Buttervideos Millionen an Views bekommen haben. Und dann hat er angefangen, diese Butter fix fertig in Butterpaketen zu verkaufen. Und das ist natürlich abgegangen. Und er hat in dem Sinne nicht gegründet. Er hat einfach mal eine Idee validiert. Und das kann man heute gerade in der digitalen Welt, egal ob es Dienstleistungen oder Produkte sind, sehr leicht machen. Wenn man sagt, okay, das sieht man schon, das interessiert sehr viele Menschen. Das ist das eine. Und auch wenn man sagt, man möchte nicht gründen, das, was man auf jeden Fall machen kann, ist einmal das Investieren. Gerade für die langfristige Vorsorge oder Eigenkapital für eine Immobilie. Oder auch, wenn man sagt, ich möchte mal gründen und ich möchte mir meinen Runway ersparen, also quasi sparen, ansparen, dass man einfach anfängt, je nachdem, es gibt quasi vier Hauptassetklassen: Anleihen, Zinsprodukte, Aktien, Immobilien und Gold, Alternatives, Kryptowährungen, Beteiligungen, Sachwerte zum Beispiel. Und dass man einfach einmal herausfindet, okay, wie funktionieren im Prinzip diese Assetklassen und wie mische ich sie so zusammen, dass sie für mich, für meine Ziele in einem Portfolio gut funktionieren. Das ist das Investieren. Es ist nicht viel komplizierter als das in Wahrheit.
Wir können jetzt nicht alle Assetklassen durchgehen. Ich glaube, das würde jetzt sozusagen das Volumen sprengen, aber da kann man natürlich auf deinen Podcast verweisen, Investorella, wo du das ja sehr schön aufbereitest und ganz genau erklärst, was da auch dann dahinter steckt. Nichtsdestotrotz, bisschen was möchte ich dir noch entlocken, was das betrifft. Wenn man diese Asset-Klassen jetzt so mal durchscreent, hast du da so ein, zwei Tipps, die man da vielleicht beachten sollte oder wie man da vielleicht ja möglichst ausbalanciert sich das anschauen sollte?
Also, wenn ich komme aus der Aktienwelt. Ich habe sehr lange, ich habe auch in Immobilien investiert, das hat aber sehr lange gebraucht. Also ich musste zuerst für zwei große Immobilienkonzerne arbeiten, bis ich mich mit dem Thema Immobilien überhaupt anfreunden konnte. Das ist einmal das eine. Es gibt den finanzmathematischen Aspekt bei den Assetklassen, aber auch den verhaltensökonomischen. Und gemeint damit ist, es gibt vielleicht manche Assetklassen, die einem sympathischer sind als andere. Das macht jetzt nicht unbedingt finanzwirtschaftlich Sinn, aber das sollte man auch beachten, womit man sich selbst wohlfühlt. Es gibt Aktienmenschen, es gibt Immobilienmenschen. Ich habe zwar Immobilien, bin aber trotzdem ein Aktienmensch. Das wird sich auch nie ändern. Am Aktienmarkt, was ist da wichtig? da ist sehr, sehr wichtig eben auch dieser verhaltensökonomische Aspekt, dass man sich gerade am Anfang nicht übernimmt, dass man nicht versucht, besonders heiße Einzelaktien zu finden, sondern dass man generell einmal den Aktienmarkt kennenlernt, zum Beispiel breit gestreute ETFs, das ist ein sehr, sehr guter Einstiegspunkt, und dass man die Investments erst komplexer macht, wenn man sich weitergebildet hat. Das heißt, wenn man mehr Wissen dazu erworben hat, weil sonst ist es Zockerei. Und wenn man sich die Studien dazu ansieht, die Leute, die aktiv mit Einzelaktien zocken, also sehr oft ihre Depots drehen, immer versuchen, the next best thing, die heißeste Aktie zu finden, dass die geringere Renditen haben als diejenigen, die einfach Buy and Hold machen. Also da gibt es zig Studien mittlerweile dazu und die sagen alle das Gleiche. Die Zahlen sind leicht unterschiedlich, aber da würde ich auf jeden Fall aufpassen, nicht versuchen, die eine super coole Aktie zu finden, sondern erst einmal in den Gesamtmarkt einsteigen und dann Schritt für Schritt optimieren. Das ist im Aktienmarkt. Immobilien, da geht es einfach um das Thema, gerade am Anfang sollte man sich nicht zu komplexe Dinge aufhalsen, zum Beispiel Sanierungsprojekte, so vielleicht nicht die erste, kein Bastler-Hit, das erste Immobilie wäre jetzt mal so meine Empfehlung. Und dann einfach die Zahlen relativ knallhart durchrechnen und schauen, ob man mit der Rendite zufrieden ist.
Gold fällt auch immer öfters. Du hast jetzt auch vorher Gold angesprochen. Ich finde, was beim Gold immer spannend ist, da sagt so ihr, ja, Gold, das wird immer steigen. Und dann hört man oft, na, aber jetzt investiere ich nicht, weil jetzt ist gerade wieder so hoch das Gold. Dann wartet man, dann ist das vielleicht noch höher. Ist das auch so etwas vielleicht, dass man irgendwie einfach Zeit verliert und das eigentlich dann am Ende vielleicht das Teuerste ist an der Sache?
Das stimmt schon. Also man muss beim Investieren, oder sollte man zumindest so früh anfangen wie möglich. Einerseits wegen einem Zinseszinseffekt, aber auch ist es schon wahrscheinlich am Anfang, dass man Fehler macht. Und je früher ich anfange, desto mehr Zeit habe ich, Fehler auszubügeln. Das ist das eine, was wichtig ist. Ein anderer Aspekt, den ich in der Vergangenheit nicht so oft angesprochen habe, aber mittlerweile beschäftige ich mich auch mehr damit. Viele Leute verschieben das Investieren auf später. Aber was ist, wenn es kein später gibt? Gerade wenn man dann schon ein bisschen älter ist, bin jetzt auch 40 geworden. Gesundheitliche Themen, man kann als junger Mensch, das sollte nicht davon ausgehen, dass man immer so viel arbeiten kann, wie man heute als junger Mensch arbeiten kann. Und wenn man das Investieren dann ewig auf später verschiebt, ja, das kann dann unangenehm sein. Was Gold betrifft, Gold hat zwei Funktionen. Einerseits dient Gold sehr gut als Inflationsschutz. Und zwar wurde das gemessen mittlerweile über 400 Jahre. Also da gibt es Daten, die reichen 400 Jahre zurück. Und dann gibt es eine super Studie, ich glaube, die wurde 2006 das erste Mal gemacht, dann 2017. Und da wurden drei Produkte hergenommen, ein Pint Bier, ein Ziegel und ein Leibbrot. Weil das sind die einzigen Produkte, wo man sagt, okay, die gibt es seit 400 Jahren in der westlichen Welt relativ durchlaufend. Ja? Bier, Brot und Ziegel. Und wenn man die Preise von Bier, Brot und Ziegel misst in Gold, dann sind die gleichen wie vor 400 Jahren. Also das ist das Spannende. Gold ist Inflationsschutz und Gold ist auch, man sieht, ein sehr gutes Kriseninvestment. Tendenziell ist es so, wenn es die Kapitalmärkte zerfetzt, wenn irgendwo ein Krieg losgeht, dass sich das immer am Goldpreis abbildet.
Sehr spannend. Das heißt, wenn jetzt eine Hörerin, ein Hörer sagt, gut, jetzt nehme ich es wirklich zum Anlass, ich starte, am ersten Mal in deinen Podcast auch reinhören. Und was wäre so der nächstlogische Schritt? Einfach mal im Internet sich Plattformen vielleicht dann auch anschauen, wo man investieren kann oder...
Also im Podcast, der Podcast hat mittlerweile fast 100 Folgen. Also da kann man sich einmal idealerweise einige Tage mal durchhören. Da gibt es einige Schritt für Schritt Basics Podcasts, auch wie man mit dem Investieren beginnt. Dann auch, wie man einen Broker wählt. Dazu gibt es auch einen Podcast, ja. Weil einfach zu sagen, googeln, okay, Online-Broker, irgendein Depot auswählen, ist auch nicht so eine gute Idee. Da sollte man ein bisschen Vorwissen dazu haben, worauf man selbst achten muss. Oft werde ich gefragt, welchen Broker empfiehlst du? Mache ich aber nicht, weil das ist ein individuelles Thema. Da muss ich schauen, im Prinzip lernen, wie vergleiche ich die Angebote, damit ich das Beste finde, was zu mir als Individuum passt. Und idealerweise ist dann der erste Schritt, einmal relativ breit in den Markt zu gehen. Zum Beispiel den globalen Aktienmarkt abzubilden. Gold ist sowieso global. Globalen Anleihenmarkt. Immobilien ist ein bisschen komplexer, weil Immobilien-ETFs im Vergleich zu Immobilienfonds strukturell unterschiedlich sind. Und dann muss man quasi überlegen, wie will ich das Thema Immobilien abbilden? Vielleicht mit einer Vorsorgewohnung oder mit einem Immobilienfonds oder Immobilien-ETF. Da gibt es dann auch Unterschiede.
Aber Mut zum Starten, den braucht man auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man so sagen. Was dir sehr wichtig ist, auch das Thema Frauen und Investieren, da bist du auch drauf spezialisiert. Du bist auch im Netzwerk Frauen der Wirtschaft dabei. Wieso sind dir solche Netzwerke denn so wichtig?
Also ich glaube, dass Netzwerke sehr, sehr wichtig sind, gerade für Gründerinnen und Gründer. Weil wenn man dabei ist, zum Beispiel Produkte zu validieren, bei mir ist es unabsichtlich geschehen, dass ich meine Dienstleistung validiert habe, dann ist es super, eben ein Netzwerk zu haben und auch zu schauen, wie reagiert mein Netzwerk, wenn ich jetzt eine gewisse Dienstleistung, ein gewisses Produkt anbiete, weil da kommt dann meistens auch eine sehr, sehr schnelle Antwort und dadurch, dass das Menschen sind, die man kennt, meistens auch eine sehr, sehr ehrliche Antwort, weil die sagen einem dann, hey, super Sache, die du machst, oder okay, bist du sicher, dass du das machen willst? Also das ist ein großer Vorteil von Netzwerken. Und sonst finde ich es generell sehr, sehr wichtig, gerade wenn man Unternehmerin ist, dass man sich mit anderen Unternehmerinnen austauscht über sehr viele praktische Themen, das Unternehmertum, Trends im Unternehmertum, sei es Trends im Marketing, sei es wichtige steuerliche Aspekte. Also man kann von dem Austausch enorm, enorm viel lernen. Und ja, es ist natürlich teilweise zeitaufwendig zu sagen, ich gehe zu Events, ich lerne Leute kennen, muss ein bisschen die Schüchternheit auch ablegen, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, denn man sammelt so viel neues Wissen und so viele neue Perspektiven ein, dass es wirklich erweitert den Horizont, was man dann auch für super im Unternehmen nutzen kann.
Also viel Empowerment dahinter, kann man sagen. Was würdest du auch sagen, ist, wenn man das Thema Frauen investieren hernimmt, besonders wichtig noch einmal, oder was möchtest du vielleicht dann nochmal besonders herausstreichen bei dem Ganzen?
Also wichtig ist auf jeden Fall mal, sich zu trauen. Das ist bei sehr vielen Frauen, und das ist auch schade, dass Frauen tendenziell mehr sparen, öfters Sparprodukte nutzen als Männer und sich sagen, ich möchte mit meinem Sparprodukt auf der sicheren Seite sein. Das Problem ist aber da, dass die Inflation tendenziell höher ist als die Sparzinsen. Das heißt, ich verliere mit Sicherheit Geld. Und das ist auch schon voraussehbar, dass das, was ich am Sparbuch habe, an Kaufkraft verliert. Und da kann man dann sagen, okay, man muss jetzt nicht ein super ambitioniertes Portfolio bauen, man kann auch ein relativ konservatives Portfolio bauen. Aber gerade bei Frauen ist es wichtig, eben sich mit dem Thema Investieren zu beschäftigen. Frauen haben tendenziell die Karenzunterbrechungen, arbeiten tendenziell mehr in Teilzeit. Bin auch jetzt keine Freundin davon zu sagen, alle Frauen, die Kinder haben, müssen sofort in die Vollzeit zurück. Nein, ich habe selbst Kinder. Ich verstehe, dass man will viel Zeit mit ihnen verbringen. Und dass man sich da wirklich drüber Gedanken macht. Die langfristige Vorsorge, natürlich auch das Thema Beziehungen, dass es vielleicht zu Trennungen kommt. Also da sind auch noch heutzutage viele junge Frauen, die sagen, nein, es ist okay, ich verlasse mich ein paar Jahre eher auf meinen Partner und aus den paar Jahren können dann viele Jahre werden und dann entstehen halt einfach große Versorgungslücken in der Zukunft.
Ist da auch vielleicht der Zeitfaktor auch wieder besonders wichtig, da wirklich rechtzeitig zu beginnen, umso jünger, umso besser, dass sich das...
Absolut, absolut. Also wenn man sehr früh beginnt, wenn man Anfang 20 zum Beispiel beginnt, zu investieren, auch wenn es nicht mit besonders hohen Summen ist, dann hat man den Vorteil, dass man dann Anfang 30, wenn man so weit ist, dass man sagt, okay, ich möchte vielleicht heiraten oder ein Kind haben oder eine Immobilie erwerben, dass man da schon ein Finanzpolster hat, auf das man zurückgreifen kann und das macht das Leben wesentlich angenehmer.
Vielleicht auch die Angst vor hohen Summen zu nehmen oder sagen, ach, ich habe ja gar nicht so viel, ich kann mir das gar nicht zur Seite legen. Ab wann macht es denn eigentlich Sinn? Wie viel sollte man denn so haben, dass man wirklich sich was weglegen kann, Monat für Monat?
Also es gibt viele auch in der Finanzbranche, die sagen, ja, man sollte schon 100 bis 200 Euro pro Monat investieren. Wenn man das jetzt hier einem sehr jungen Menschen sagt, vielleicht jemand, die Anfang 20 ist und gerade gründet und sagt, oh, es reicht gerade irgendwie hin und vorn nicht, da würde ich sagen, es macht auch Sinn, einen 25-Euro-Sparplan einzurichten. Weil wenn man das macht, wird das Investieren zur Gewohnheit. Und das ist genauso wichtig. Das heißt, auch wenn man sagt, es gehen sich bei mir nur 25 Euro im Monat aus, dann ist das auch schon mal ein guter Start. Und dann, vielleicht wenn ich gegründet habe und mein Unternehmen stabilere Umsätze hat, dann kann ich das mit der Zeit erhöhen. Dann habe ich aber schon einige Zeit an Erfahrung, die ich mitnehme. Das ist das eine. Und ich habe auch zwei Podcast-Folgen, die heißen Investieren ohne Geld. Das heißt, es gibt einige Hacks, die man anwenden kann, wie man investieren kann, ohne einen Cent des eigenen Geldes verwenden zu müssen. Das ist auch spannend. Also für die, die vielleicht nicht gründen wollen, es wäre zum Beispiel das Thema Betriebspension, dass man sagt, wenn man jung ist, suche ich mir ein Unternehmen, das als Benefit eine Betriebspension hat, dann zahlt meine Arbeitgeberin ein für mich, für meine Pension. Also habe ich da quasi ein Investment von meinem Arbeitgeber bezahlt. Das ist auch so ein Ding. Und da gibt es noch verschiedene andere Hacks, wie man quasi ohne eigenes Geld aufwenden zu müssen, zu einem kleinen Vermögen kommt.
Sehr spannend. Du hast vorher angesprochen, dass du Kinder hast und das Muttersein und irgendwie auch, ja, man muss halt schauen, nach Erfolg, Prioritäten setzen. Ich möchte mit dir jetzt auch noch so ein bisschen abschließend darüber sprechen. Erstens, wie setzt du deine Prioritäten und wie bringst du auch dieses Unternehmersein plus Mutter sein, alles unter einem Hut.
Das ist so ein Learning by Doing. Es läuft nicht immer perfekt, das muss man sagen. Ich muss sagen, es ist natürlich relativ schwierig, ein Unternehmen aufzubauen, wenn man auch kleine Kinder hat. Ich würde mal unterscheiden, kleine Kinder und schon ältere Kinder. Mhm. Wenn die Kinder schon älter sind, ich merke das jetzt bei meinem älteren Sohn, der ist 5 Jahre, je älter sie sind, desto pflegeleichter werden sie in dem Sinne. Also ist es schon sehr schwierig, deswegen würde ich auch allen Menschen raten, also wenn ich jetzt noch einmal 20 wäre mit dem Wissen, das ich heute hätte, ich habe viel gearbeitet in meinen 20er Jahren, ich würde noch mehr arbeiten und würde allen jungen Menschen raten, wenn ihr so in den 20ern seid, arbeitet so viel ihr könnt, legt so viel Geld zur Seite, wie ihr könnt, das wird euch auf jeden Fall helfen, wenn ihr dann Kinder habt, weil man ist zeitlich sehr eingeschränkt. Es ist aber auch gut, weil man ist dann dazu gezwungen, im Unternehmen auch Prioritäten zu setzen. Und das ist sehr gut in dem Sinne, dass man sich nicht in allen möglichen Seitenprojekten dann verirrt. Also, dass man wirklich sagt, okay, ich tue die Dinge für mein Unternehmen, die umsatzrelevant sind, weil für die anderen habe ich eh keine Zeit. Also gut, Buchhaltung und Steuern muss man machen, aber das hilft einem auch. Und sonst, ich schaue halt wirklich, dass ich immer genug Zeit habe für meine Kinder. Und das, was in der Selbstständigkeit natürlich praktisch ist, ist, man hat nicht mehr Zeit, man ist aber tendenziell flexibler. Und das finde ich, lässt sich das Unternehmertum mit der Familie sehr gut kombinieren, weil man natürlich eine gewisse Flexibilität hat und das Unternehmen auch so ein bisschen um die Familie herum planen kann.
Führst du dann so einen strikten Terminkalender, wo du auch alles eintragst, dass das Jahr sich ausgeht, oder ist auch viel Spontanität dann noch?
Naja, die Kinder zwingen einen zur Spontanität. Also das mit dem fixen Terminkalender, wo alles drin ist, wenn dann ein Kind krank wird, und gerade wenn sie sehr klein sind und das erste Mal in den Kindergarten kommen, dann kriegen sie alle möglichen Krankheiten plötzlich und tragen die auch mit nach Hause, dann sind die Großeltern krank, man selbst auch. Man muss auf jeden Fall flexibel bleiben und es hilft extrem, beziehungsweise das, was man sich organisieren sollte, sind natürlich Backups, Betreuungsunterstützung. Das können die Großeltern sein, das können Onkels, Tanten, Geschwister, je nachdem, das ist sehr individuell auch. Oder man besorgt sich jemanden für Babysitting, dass man sagt, man hat da so ein gewisses Betreuungsnetzwerk. Das ist ganz, ganz wichtig, ist aber für jede Person wirklich individuell.
Absolut. Ja, Larissa, wir sind am Ende angekommen, aber eine abschließende Frage habe ich noch an dich. Wir heißen ja Sound of Business. Wie klingt denn für dich das Unternehmertum? Oder hast du einen Business-Sound?
Ja, ich habe momentan einen Business-Sound und das ist ein Elektrokünstler, der heißt Reim. Und das ist so sehr, sind so sehr rhythmische Beats und das mit wenig Text dazwischen, dass mich der Text nicht verwirrt. Und das verwende ich momentan wirklich gern zum Arbeiten.
Wunderbar. Also dann sage ich jetzt vielen Dank für das nette Gespräch für dich und vor allem für die zahlreichen Tipps, die wir bekommen haben.
Danke sehr, danke für die Einladung.
Das war Sound of Business. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie, erzähle anderen Menschen davon und abonniere unseren Kanal. Sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Sound of Business.